Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit zu mehr Vertrauen und zu mehr Leichtigkeit. Und heute, wenn die Folge rauskommt, ist der 16. Dezember 2025. Und eine Sache möchte ich direkt vorab sagen, wenn du dich für meinen Rauhnachtskurs interessierst, der heißt Magischer Neubeginn, dann kannst du dich da noch gut und gerne vor Weihnachten für anmelden. Wir starten tatsächlich mit dem ersten Video am 21.12., das ist die Wintersonnenwende. Und die Rauhnächte beginnen dann in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und dann bekommst du zwischen den Jahren jeden Tag ein Video von mir. In dem Video gehe ich auf das Thema der jeweiligen Rauhnacht ein und auf den dazu passenden weiblichen Archetypen. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch eine schöne Meditation und das Ritual der 13 Wünsche, was auch sehr kraftvoll ist. Wofür sind die Rauhnächte gut? Du kannst in Frieden das letzte Jahr für dich abschließen. Du kannst dich aufs neue Jahr voller Fokus ausrichten, manifestieren. Und ja, es ist einfach ein sehr schönes Ritual, um wieder bei sich anzukommen, um sich wieder zu erden und auch sich mit seiner Weiblichkeit wieder gut zu verbinden. Und ja, so viel an der Stelle. Also, falls du Interesse hast, findest du in den Shownotes natürlich den Link zur Seite, wo du den Kurs buchen kannst. Und ja, heute in dieser Folge aus der Reihe Mein Kinderwunsch nehme ich dich mit in die Geschichte von Anna. Die Geschichte von Anna zeigt, wie unterschiedlich Kinderwunschwege einfach verlaufen können, selbst im gleichen Leben. Anna ist heute Mama von 2 Kindern, aber während ihre erste Tochter ganz unkompliziert und schnell zu ihr kam, war der Weg zu ihrem zweiten Kind geprägt von Warten, Unsicherheiten und vielen Fragen. Und Kinderwunschbehandlung. Und in unserem Gespräch spricht Anna ganz offen darüber, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Weg ja einfach komplexer wird als gedacht und auch wie die bisherige Erfahrung war. Warum sie immer wieder auf ihr Bauchgefühl gehört hat und wie sie es geschafft hat, trotz Rückschlägen im Vertrauen und in der Hoffnung zu bleiben. Und ja, die Folge ist eine Einladung an dich, deinen eigenen Weg mit mehr Weichheit zu gehen und dem auch so mit mehr Weichheit, Sanftheit, Mitgefühl zu begegnen und dich daran zu erinnern, dass Vertrauen nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern weiterzugehen, auch wenn es nicht sicher ist und wenn es sich vielleicht nicht sicher anfühlt. Und ja, ich wünsche dir von Herzen berührende Erkenntnisse beim Zuhören von dem Gespräch zwischen Anna und mir. Hallo liebe Anna, schön, dass wir miteinander sprechen können und dass du hier bist, um deine Kinderwunschgeschichte zu erzählen. Und du darfst dich den Hörerinnen gerne mal vorstellen. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Auch grob, musst nicht genau Straße und Hausnummer angeben, aber dass wir ungefähr wissen, wo wir dich zu verorten haben.
Also erstmal, liebe Sandy, ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Anna, ich bin 41 Jahre alt, ich wohne in München und ich habe 2 Kinder. Meine Tochter ist 2014 geboren, ganz, ganz einfach, und mein Sohn, der hat sich sehr viel Zeit gelassen und hat uns einiges an Mühe gekostet, aber der ist letztendlich 2023 auf die Welt gekommen, eben auch nach einer langen Kinderwunschzeit.
Bedeutet, Anna, deine Tochter hast du mit 30 bekommen?
Ja, sogar ein bisschen früher, mit 29. Also mit 28 bin ich schwanger geworden, halt geheiratet. Dann haben wir kurz drüber nachgedacht, ob wir vielleicht eine Familie starten wollen. Und schon war ich schwanger. Ja.
Wow.
Und es war eine super einfache Schwangerschaft und ganz komplikationslos. Und die Helene ist dann auch in München im Geburtshaus auf die Welt gekommen. Also total Ja, auch so fast ohne Hilfe. Natürlich waren Hebammen anwesend, aber es war so ganz, alles war so total natürlich und genau. Und beim Jonas, beim Kleinen war es dann ein bisschen das Kontrastprogramm.
Ja.
Also was zwischen den beiden passiert ist, ich habe 2016 eine Krebsdiagnose bekommen. Ich habe einen Schilddrüsenkrebs gehabt. Das ist an sich jetzt, also gerade auch diese Art des Schilddrüsenkrebs ist jetzt keine Krebsart, vor der man so große Angst haben muss, weil es nicht streut, weil es sehr, sehr langsam wächst. Und genau, dann wurde ich operiert und habe danach gemerkt, dass ich ja irgendwie so kontinuierlich zunehme und das halt so alles so ein bisschen durcheinander war. Und ich habe das natürlich auch besprochen damals im Krankenhaus. Ich habe gesagt, wir wollen unbedingt noch ein Kind. Und alle Ärzte haben gesagt, ja, das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir die Schilddrüse jetzt raus und dann nimmst du einfach L-Thyroxin, also diese Schilddrüsenhormone kriegst du als Tablette und dann ist alles wie vorher. Und so, also ich kann jetzt nicht, medizinisch gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Kinderwunsch und der Schilddrüse, weil es ja alles perfekt eingestellt. Aber für mich hat sich's schon so angefühlt, dass danach einfach so mein ganzes Hormonsystem war danach irgendwie durcheinander und hat es uns dann schwer gemacht. Also wie gesagt, es gibt da keinen medizinischen Zusammenhang, den mir jemand bestätigen würde, aber es hat sich für mich eben so angefühlt, dass da jetzt irgendwie ein bisschen Chaos reingekommen ist.
Kannst du mir erzählen oder uns erzählen, woran du das gemerkt hast? Wie hast du das gespürt?
Na, ich habe, es ging eben los mit so einer Gewichtszunahme. Erst war das nur so ein bisschen und dann dachte ich, na ja, weil man darf dann am Anfang, darf man keine Schilddrüsenhormone nehmen, man muss dann erstmal warten und dann, bis ich die dann nehmen durfte und so, dann dachte ich, na ja, gut. Und dann ging es aber so weit und es ging ja noch immer schneller und dann habe ich auch gemerkt, ich stoße mich ständig an, weil ich meine neuen Körperdimensionen überhaupt nicht kenne und meine Hausärztin sagt immer zu mir, ja, dann essen Sie halt zu viel. Aber ich gehe ins Fitnessstudio. Ja, Sie dürfen da kein Gewichtstraining machen. Sie müssen auch mal zum Laufen gehen. Ich dachte, ja, du hilfst mir ja toll weiter. Und im Schilddrüsenzentrum, im rechts der Isar, war es halt auch so. Die waren dann da immer, die hatten halt auch überhaupt keine Zeit irgendwie. Die waren dann da alle immer ganz arg im Stress. Und wenn ich gesagt, hey, ich habe schon wieder 5 Kilo zugenommen, haben die gesagt, ja, an der Schilddrüse liegt das nicht. Da haben sie jetzt so ein bisschen Pech gehabt. Also, es war irgendwie so, ja, so dieses Typische, dass Ärzte halt oft so ihren Fachbereich sehen und es ganz schwer ist, so das gesamte System zu sehen. Und dann habe ich auch gemerkt, mein Zyklus wurde irgendwann immer unregelmäßig. Also ich habe das erst nicht gemerkt, dass mein Zyklus unregelmäßig war. Aber dann 2019 haben wir gesagt, so jetzt starten wir mal. Jetzt stand für mich auch eine Beförderung an. Die war aber noch in weiter Zukunft, weil ich sollte meinen damaligen Chef beerben, der in Rente geht. Und dann habe ich gedacht, so, ja, dann musst du jetzt noch schnell ein Kind kriegen, solange der noch da ist, weil dann hast du kein Problem mit der Stellvertretung. Dann muss dich der halt einfach vertreten. Und wenn du aus der Elternzeit kommst, dann bist du die neue Abteilungsleiterin. Easy. So, und dann haben wir 2019 eben angefangen. Ja, erst denkt man sich nichts, lässt halt die Verhütung weg, ne? Und dann so, aber so nach einer Zeit, als da nichts passiert ist, habe ich mal angefangen, auf meinen Zyklus zu achten und habe gemerkt, der ist komplett durcheinander. Also zum Teil 50, 60 Tage. Ne? Also als ich dann angefangen habe zu tracken, habe ich gedacht, Hilfe, das ist ja Kraut und Rüben, was da los ist. Und das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, weil ich keinen Zykluskalender geführt habe und so. Ich habe halt nicht so drauf geachtet. Genau, und dann Mai, dann erst so, ich glaube, das kennen viele auch von den Hörerinnen, dass man so ganz unschuldig anfängt. Man denkt sich, ja, lasse ich halt die Verhütung weg. Und dann irgendwann merkt man so, Moment mal, wie lange verhüten wir jetzt eigentlich schon nicht mehr? Das ist ja jetzt irgendwie schon eine Weile. Und dann geht das los. Dann habe ich mir wahrscheinlich gemacht, was dann alle erstmal machen, Ovulationstests gekauft. Dann habe ich gemerkt, die schlagen gar nicht an, da gibt es gar keine Linie. Also dann habe ich mir sensiblere gekauft, da hat man dann so ein bisschen was gesehen. Habe ich gedacht, ja, das ist ja auch schon komisch. Dann habe ich mir einen Zykluscomputer gekauft, weil den hatte ich früher schon. Bevor wir meine Tochter gekriegt haben, haben wir damit verhütet eine ganze Weile. Es hat super funktioniert. Naja, und diese Temperaturkurve war halt auch Kraut und Rüben. Ja, ist ja irgendwie auch logisch, wenn der Zyklus so durcheinander ist, dann habe ich da immer, bin ich wie so vor Hieroglyphen gesessen, habe versucht, diese Kurven zu entziffern. Naja, gut, dann bin ich halt zu meiner Frauenärztin gegangen, habe der das alles erzählt, dann, ja. Auch das kennen, glaube ich, viele, dass dann alle Werte irgendwie normal aussehen. Ja, dass die
Aber ist es nicht, also ist da deine Frauenärztin nicht aufmerksam geworden, dass einfach dein Zyklus komplett gar nicht mehr stattfindet und dass es so einfach schwierig ist, schwanger zu werden?
Doch, doch, natürlich. Und deswegen hat sie ja auch diese ganzen Hormone abgenommen. Das hat sie genommen, Östrogen, LH, FSH. Dann habe ich auch gesagt, so, ey, ich habe so viel zugenommen, vielleicht habe ich ein PCO, also polyzystisches Ovarialsyndrom. Und dann hat sie den HOMA-Index noch abgenommen. Und der war aber dann auch normal. Dann hat sie gesagt, ja, wahrscheinlich hast du kein PCOS, weil du hast ja einen normalen HOMA-Index. Wie ich jetzt im Nachhinein auch weiß, ist der oft gar nicht so aussagefähig oder erst, wenn man schon sehr weit in so einer Insulinresistenz steckt. Also das Wort werden wahrscheinlich auch viele kennen. Das begleitet eben oft so ein PCOS und das erklärt zum Beispiel auch die Gewichtszunahme. Und ja, dann hat sie gesagt, ja, für den unregelmäßigen Zyklus, jetzt probieren wir doch mal Clomiphen. Also dann, das stimuliert den Eisprung, das hat dann auch funktioniert. Dadurch konnte auch ein Eisprung erzeugt werden. Ich musste dann halt immer hin zum Ultraschall. Und dann hat sie aber schon gesehen, ja, die Gebärmutterwand ist irgendwie dünn. Hat mir dann auch später, als ich dann im Kinderwunschzentrum war, bei Frau Dr. Mann, die meinte auch, das ist leider, muss nicht, aber kann eine Nebenwirkung von Clomiphen sein, dass die Gebärmutterwand dünn bleibt. Und deswegen hat sie dann später mit Letrozol stimuliert, weil sie meinte, das ist ein bisschen besser für die Gebärmutterwand.
Also die Gebärmutterschleimhaut, wie die sich
Ja, genau,
aufbaut.
genau.
Ja.
Genau, naja, und so, ich glaube, so steigert man das auch so. Man denkt erst so, ja, machen wir mal, gut, dann Frauenärztin ist so der erste Schritt. Und dann im Dezember 2020, also da waren wir eigentlich, haben wir das ganze Jahr 2019 und das ganze Jahr 2020 haben wir dann eigentlich schon mit dem Kinderwunsch gekämpft. Oder gekämpft klingt so schlecht, oder hatten halt diesen Wunsch und haben dann halt so nach und nach gemerkt, so ja, so, ich dachte halt, das ist so einfach, ja, weil bei meiner Tochter, ich war sofort schwanger und ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, dass das wieder so ist.
Ja, wie war
Ja.
das für dich? Also, wie war das für dich, auf einmal so zu merken, hey, bei meiner Tochter war das so easy, wir haben irgendwie gar nicht darüber nachgedacht und jetzt auf einmal renne ich hier von Arzt zu Arzt, habe ich irgendwelche Diagnostiken, muss Hormone nehmen. Wie war das für dich?
Ja, es hat schon natürlich das Vertrauen in den eigenen Körper so ein bisschen erschüttert. Und auch immer dieses unbestimmte Gefühl, so, oh, irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Ja, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und ja, auch so natürlich die Angst, dass der Wunsch vielleicht gar nicht in Erfüllung geht, ne? Weil natürlich, ich hatte ein gesundes Kind und war da auch super dankbar. Aber ja, es hat dann doch wehgetan, dass, ich sag mal, weil so ein Kinderwunsch ist ja so ein richtiger Herzenswunsch. Das ist ja nichts Rationales, weil es kostet Geld, es macht viel Arbeit, es raubt dir den Schlaf. Aber das ist ja so ein, ja, das ist ja so ein ganz, so ein Wunsch, so wirklich so in einem drin und so auch die Angst, dass der vielleicht nicht mehr in Erfüllung geht, ja, und diese Ungewissheit, das tut natürlich schon, ja, das tut natürlich schon weh und das belastet auch. Ja, im Dezember 2020, ich habe dann halt auch im Internet rumgeschaut und habe mir Bewertungen angeschaut und dann habe ich mir einen Termin bei Frau Dr. Mann gemacht. Die war auch bei dir schon zweimal im Interview, was ich auch so toll fand, weil dadurch konnte ich sie auch so ein bisschen besser kennenlernen und so ein bisschen verstehen, wie arbeitet sie eigentlich? Und bin dann da im Dezember hin oder wir, es war auch Corona, ne? 2020 war auch voll Corona-Jahr. Das heißt, ich habe ganz viel davon auch alleine getragen. Mein Mann konnte da nicht zu so vielen Sachen nicht mitgehen, weil das auch nicht erwünscht war. Also da waren Männer wirklich nur im Ausnahmefall erwünscht, weil die halt alle gesagt haben, umso weniger Leute hier in der Praxis rumsitzen, umso besser. Dadurch macht man dann auch so viel, so gar nicht so als Paar, sondern auch sehr viel. Also oder die Last, die lag dann halt wirklich so sehr auf mir, weil mein Mann natürlich immer gefragt hat und so und sehr involviert war, aber nicht tatsächlich mich begleiten konnte.
Ja.
Genau, ja, dann dann habe ich ihr alles erzählt und man hat dann schon gemerkt, dass sie natürlich ganz anders, dass sie ganz anders fragt und ganz anders arbeitet als jetzt meine Frauenärztin. Ja, das ist halt der
Inwiefern?
Vorteil von so einer Spezialisierung.
Also inwiefern hat sie da andere Fragen gestellt oder woran hast du das gemerkt?
Ja, weil sie zum Beispiel schon mal, also bei den, wie soll ich sagen, bei den Laborwerten, die sie abgenommen hat, hat sie noch viel mehr Laborwerte abgenommen und auch mit dem, das ganze Thema PCOS ist dann eben wieder aufgekommen, wo sie schon auch sich mehr auskannte jetzt als jetzt meine Frauenärztin, zu der ich normalerweise hingehe, mit der ich auch super happy bin. Aber die eben dieses ganze Thema Kinderwunsch, merkt man, das ist einfach nicht ihr Daily Business, wie es jetzt bei Frau Dr. Mann ist. Und auch diese Praxis, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen für alle Münchnerinnen, man kommt da halt rein und man hat das Gefühl, man ist im Wellness-Tempel. Es ist irgendwie alles ist angenehm, alles ist perfekt organisiert. Auch die MFAs, die sind alle so einfühlsam. Man hat keine langen Wartezeiten. Es ist eine Privatpraxis, ne? Muss man auch wissen, aber für mich war es das total wert, weil das eh so eine schwierige Zeit ist. Genau, und die hat dann zum Beispiel nochmal das ganze Thema PCOS aufgegriffen. Man hat mit mir so einen Zuckerbelastungstest gemacht, einen großen. Und da ist rausgekommen, dass zwar mein Glukosewert normal ist, aber dass der Insulinwert zu lange zu hoch bleibt. Dann hat sie gesagt, ja, das ist eine Insulinresistenz. Und wenn jetzt noch der AMH-Wert, also das Anti-Müller-Hormon, was auch alle kennen, die zuhören, wenn der jetzt auch noch hoch ist, dann haben wir die Diagnose PCOS. Und der war unglaublich hoch. Was ja einerseits im Kinderwunsch schön ist, man wünscht sich ja einen hohen Wert. Also normal ist ja zwischen 1 und 5 und bei mir war der um die 9. So, was ja einerseits irgendwie gut ist, weil man denkt so, hey, yeah, ich bin 36 und habe anscheinend noch eine ganz gute Eizellreserve. Aber gleichzeitig ist es halt auch der Beweis so, du hast jetzt ein PCOS. Und irgendwie war ich dann trotzdem so glücklich über so eine Diagnose, weil endlich hat mal jemand gesagt, was nicht stimmt und nicht immer nur so, ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Irgendwie scheint das ihr Problem zu sein. Und dann haben wir halt. Da hat sie mir Metformin aufgeschrieben und ich habe angefangen, Inositol zu nehmen und noch so ein paar andere Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie ganz gut sind bei PCOS. Dann hat sie sofort meinen Mann zum Spermiogramm geschickt, damit man nicht nur an mich hindoktert. Das war aber unauffällig, zum Glück.
Anna, ganz kurz, das finde ich ja
Ja.
ganz, ganz spannend. Also deine Gynäkologin hat nicht mal nach, ich weiß nicht, wie lange waren das dann, ist so 2 Jahre, wo es dann versucht hat sie jetzt nicht vorgeschlagen, dass dein Mann vielleicht mal zum Spermiogramm gehen könnte.
Das hat er von sich aus, also das hatte er von sich aus schon mal vorher gemacht. Und Frau Dr. Mann meinte aber, ne, der soll mal zu uns kommen und soll es einfach nochmal machen. Genau.
Okay, also ich finde es nochmal ganz wichtig an der Stelle zu betonen, 2 Punkte. Gynäkologinnen sind keine unbedingt Expertinnen für Reproduktionsmedizin. Das ist zwar Teil ihres Studiums, aber ne, Reproduktionsmediziner ist einfach nochmal
Ja.
ein anderes Ding. Und also Spermiogramm, wenn man im Kinderwunsch ist, ist eigentlich, sollte man das als absolut bare minimum betrachten. Ne? Also nicht nur, was ist mit dir falsch, sondern auch zu schauen, ist bei dem Mann alles in
Ah.
Ordnung. Ne?
Ja.
So, ja. Vor allem, weil du ja auch erzählst, dass du 2020 halt auch durch das Corona ja einfach auch sehr viel alleine gemacht hast. Und das ist, ich sehe das immer wieder, dass dieses Thema Fruchtbarkeit, das ist immer irgendwie ein Frauenthema. Und nee.
Ja.
Nee, aber gut, dann habt ihr dort ein Spermiogramm gemacht.
Ja, also für mich fühlt sich's auch so an, dass es irgendwie so ein Frauenthema ist und auch so, dass man an uns so viel mehr hin diagnostiziert und behandelt. Und bei Männern ist so, wenn das Spermiogramm schlecht ist, dann heißt ja, hören Sie halt auf zu rauchen. Oder trinken Sie kein Bier mehr. Und bei uns, da kriegt man Hormone und Spritzen. Und also es ist irgendwie. So Reproduktionsmedizin bezieht sich schon auch immer sehr oder schaut sehr auf die Frauen. Das ist sicherlich So, ja. Habe ich auch so empfunden.
Okay, aber das Spermiogramm sagtest du, war in Ordnung
Es
von
war
deinem
fein,
Mann.
genau.
Super. Okay, und wie ging es dann weiter?
Genau, also nachdem wir dann so ein paar Basics hatten und ich eben angefangen habe mit diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln auch gezielt mir Ressourcen, also dann war das irgendwie so gesagt mit dem PCOS und dann habe ich mir auch gezielt Ressourcen gesucht und auch noch mal so ein paar Bücher geholt. Ich habe mit Metformin angefangen, bei Metformin und ich, wir stehen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil mir das tatsächlich schon übel auf den Magen schlägt, mir wird dann schlecht und mir geht es irgendwie nicht so gut. Und ich habe es dann ganz lange, ich bin wirklich mit einer halben Tablette, habe ich angefangen, das einzuschleichen und habe dazu Inositol genommen, was auch sehr gut funktioniert und auch viel verträglicher ist. Also für mich jetzt, nicht mehr keine medizinischen Ratschläge geben, aber genau, für mich hat das ganz gut funktioniert. Und dann hat sie gesagt, okay, im Grunde, also dadurch, dass so das PCOS war halt recht ausgeprägt. Das heißt, man hat auch im Ultraschall immer gesehen, da waren immer ganz, ganz viele Eibläschen. Und sie meinte ja, der Grund, warum der Zyklus so lang ist, ist, dass die sich irgendwie alle, dass die alle ganz arg aktiv sind. Deswegen ist das AMH so hoch, aber die können sich nicht einigen, welche springt. Und das löst man eben durch Letrozol, weil durch die Stimulation bildet sich dann eben eine Eizelle aus, die dann auch springt und dadurch kriegt man eben eine reife Eizelle anstatt fünf Unreife, die sich irgendwie nicht einig werden da drin. Genau, und dann haben wir das gemacht. Ich habe auch noch mal reingeschaut. Wir haben dann so eine Stimulation mit Letrozol gemacht. Das heißt, ich habe das Letrozol genommen, wann sie mir das halt aufgeschrieben hat. Dann bin ich immer hingefahren zum Ultraschall. Dann hat sie immer geguckt, wie weit ist der Eisprung. Dann habe ich den ausgelöst. Ich weiß gar nicht mehr genau mit was. Ich glaube, mit Ovitrell habe ich dann den Eisprung ausgelöst und dann Geschlechtsverkehr zum Optimum. Und das haben wir 6-mal gemacht, was eben auch für die Beziehung, ehrlich gesagt, irgendwann belastend wird, weil das halt dann auch so ein Pflichtprogramm wird. Ja, das ist, glaube ich, das lässt sich nicht ganz vermeiden, wenn man in so einer Kinderwunschphase steckt, glaube ich.
Ja.
Und auch der zeitliche Aufwand, also da wirklich, ich meine, die Praxis ist halt super, weil die bieten Ultraschalltermine um 7 Uhr morgens an. Und dann
Ja.
bin ich halt so um 7 oder um 6:30, wenn die Stadt irgendwie noch ganz leer war, bin ich dann da in die Münchner Innenstadt gefahren, habe meinen Ultraschall gekriegt und weitere Anweisungen und ja, dann bin ich halt ins Büro gefahren, als wäre nichts. Ne? Das
Ja.
ist dann halt auch so eine Belastung, dass du dann halt. Du verbringst so viel Zeit in dieser Praxis und wenn es dann halt doch mal ein späterer Termin wird, dann warst du halt schon wieder beim Zahnarzt oder so. Du musst irgendwie so im Alltag,
Ja.
gerade im Büro, das sollte keiner wissen. Und ich hatte ja, also 21, als wir angefangen haben mit der Kinderwunschärztin, stand ja auch meine Beförderung an. Ich bin am 01.01.21, wurde ich zur Abteilungsleiterin befördert. Also da ging das dann los. Ja, da willst du erst recht nicht erzählen, dass du eine Kinderwunschbehandlung machst, ne? Das muss
Also
man schon so
gibt's
trennen irgendwie.
ja, also nicht zwangsläufig. Die Frage ist, wie viel Raum ist in dem Betrieb da, um sowas zu kommunizieren, ne? Also wie viel Verständnis auch. Und dass eine Frau in deinem Alter vielleicht noch mal ein Kind haben möchte oder also generell einfach Mama werden möchte, ich finde, also dass dich da die Gesellschaft immer noch so verschließt und die Augen zumacht und sagt, ha, ich sehe nichts, nee, das ist nicht so. So, hä, das ist eine Frau im Gebär. Freudigen Alter. Da ist doch klar, dass die, also ich finde, und naja, da könnten wir jetzt eine Systemdiskussion
Na.
aufmachen, eh klar. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, was ich häufig von Frauen höre, die einen sekundären Kinderwunsch haben, dass sie manchmal so ein schlechtes Gewissen haben ihrem ersten Kind gegenüber. Weil da war ja wahrscheinlich sehr viel Fokus, ne? Also du wurdest befördert, du hast sehr viel Fokus gehabt auf diese Kinderwunschgeschichte, Geschlechtsverkehr nach Plan, also eure Beziehung hat sich da auch so drauf fokussiert. Und es ist ganz spannend, weil ich meine, klar, wir reden jetzt gerade über deinen Kinderwunsch, nur bisher hast du kein einziges Mal so von deiner Tochter gesprochen. Und ich glaube, so war es vielleicht auch in der Zeit, ne, dass dieser Fokus so stark auf diesen Kinderwunsch gegangen ist.
Ja, sicherlich. Wobei auch gleichzeitig so eine ganz große Dankbarkeit entstanden ist. Und ich sag mal, gerade so die Wochenenden, wenn gerade keine Arbeit war und kein Arzttermin, ich habe dann auch wirklich. Manchmal hatte ich wie so einen wachen Moment, wo ich gesagt habe, so, du verpasst das Kind, was du schon hast, über das Kind, was du vielleicht noch kriegst. Und dann habe ich wirklich versucht, ich habe dann wirklich versucht, irgendwelche Aktivitäten zu machen, also was sie halt liebt. Ich habe dann, also durch Corona ist die Schwimmschule abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, so, das Kind muss schwimmen lernen und bin dann wirklich jedes Wochenende sind wir beide ins Schwimmbad gefahren. Also erstens, damit sie schwimmen lernt und zweitens war das dann auch immer so eine schöne gemeinsame Aktivität oder dass wir abends irgendwie, weil ich musste immer Sport machen, damit ich meine Schritte habe, weil das gut ist fürs PCOS. Und dann habe ich dann auch gesagt, komm, jetzt gehen wir noch eine Runde. Dann hat sie sich ihre Rollschuhe angezogen und dann sind wir noch eine Runde gegangen. Und ich habe dann auch gemerkt, wie wichtig das ist, sich diese Zeit zu nehmen. Sie war jetzt auch viel, also zwischen den beiden Kindern liegen ja 9 Jahre. Das heißt, sie war da auch schon in der Grundschule. Und was irgendwie auch ganz schön war, weil dadurch hat sie so ein bisschen andere Bedürfnisse und verträgt es aber auch mal ganz gut, wenn sie gerade so ein bisschen ihr eigenes Ding macht, mit Freundinnen unterwegs ist und so. Da gibt es einfach längere Phasen, wo sie ihre Eltern nicht unbedingt braucht oder vermisst. Weil ein größeres Kind einfach schon mehr eigenes Sozialleben hat, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und da habe
Und
ich schon oft gemerkt, also auch gerade bei diesen Abendspaziergängen habe ich dann oft gemerkt, die kommt von der Schule, beziehungsweise die war nachmittags in so einer Hausaufgabenbetreuung, kommt sie heim, ich frage, wie war's? Sagt sie, gut. So, und wenn wir dann abends unsere Runde gedreht sind, dann hat sie mir auf einmal ganz viel erzählt, wo ich gedacht habe, ach, schau, wie wertvoll diese
wow.
Zeit ist, ja, weil ich auf einmal Sachen von ihr höre, weil vielleicht auch die Gesprächssituation, man schaut sich nicht so an, sondern man läuft nebeneinander, ist auch eine angenehme Gesprächssituation. Und da hat sie dann oft noch mal richtig viel erzählt und auch Kummer erzählt und so. Und da habe ich oft gedacht, ach Gott sei Dank hast du dir jetzt diese Zeit genommen und hast es noch mal irgendwie, bist noch mal mit ihr raus,
Ja, es ist
weil,
immer alles für alle, für irgendwas gut, ne?
ja, genau. Und
Voll
dann erfährt
schön.
man halt auch wieder mehr, ne?
Ja, voll gut.
Ja.
Das nehme ich mir auch nochmal mit. Das ist ein guter, nochmal so ein guter Punkt. Wusste deine Tochter von eurem zweiten Kinderwunsch? Okay.
Das wusste sie schon, wir hatten einmal. Das sind wir irgendwo, das war relativ am Anfang von der Kinderwunschzeit. Dann sind wir auch, haben wir eine von unseren Runden gedreht oder sind auf dem Spielplatz oder so. Dann sagt sie zu mir, Mama, wir sagen jetzt, was wir uns wünschen. Du fängst an. Dann sage ich wünsche mir ein Baby. Dann sagt sie, nein, was richtig ist.
Nicht so ein Quatsch, mal was
Nicht so ein
Richtiges.
Quatsch, ja. Ich glaube, sie hat sich dann ein Fahrrad gewünscht.
Ja, genau. Sehr süß. Okay, aber
Ja.
sie wusste das und hattest du sie auch mal mitgenommen?
Nein, weil erstens ging es eh nicht wegen Corona, zweitens waren es ja auch so unchristliche Zeiten.
Ja.
Genau, das war kein Thema, aber auch so diese ganzen Details, das wusste sie nicht. Also sie hat es dann später dann schon, es ist ja auch so Grundschule, sage ich mal, da wollen die Kinder ja auch wissen, wo Babys herkommen, dann haben die auch Sexualkunde und so und dann, also gerade auch so. Dann 22, als wir dann wirklich die IVFs gemacht haben, ich auch gleich noch mal erzählen, da war das dann eher so ein Thema, dass ich dann auch so, dass sie auch Fragen gestellt hat und dann wollte ich sie natürlich auch nicht anlügen, sondern, oder als ich dann schwanger war, wenn sie dann so gefragt hat, habe ich immer gesagt, na ja, also manche Babys, die entstehen halt so und unser Baby halt so. Und das
Ja.
war natürlich auch schon ein bisschen, ich habe schon versucht, das kindgerecht zu machen. Aber ich sag mal,
Ja.
diese medizinischen Einzelheiten, die sind ja schon für Erwachsene schwer zu verstehen.
Also, da gibt es PCOS und in
Ja.
AMH, ich zeichne das mal auf. Nein.
Ja.
Ja, okay, aber voll schön, dass ihr sie da mitgenommen habt und da in einer offenen Kommunikation auch einfach wart. Ja, und einfach viel geredet habt. Ich glaube, das hilft Kindern ja auch einfach, um mit den Situationen dann einfach zurechtzukommen oder das zu integrieren.
Genau, und es hat auch mir geholfen, so ihre Kindheit nicht zu verpassen. Also dann auch wirklich zu sagen, ich sehe ja, wie das gar nicht selbstverständlich ist. Und das hat mich eigentlich noch mehr motiviert, auch die Zeit mit ihr nicht zu verpassen.
Schön, sehr,
Ja.
sehr schön. Okay, Anna, also ihr habt dann, was meintest du, 6 Zyklen, ja, alles sehr geplant, hat auch was mit eurer Sexualität gemacht,
Ja.
of course, ja, also
Ja.
höre ich auch in fast, also in 99% der Coaching-Sitzungen, also wir haben eine Coaching-Sitzung, wo wir dann auch über Sexualität sprechen und da höre ich das auch, ja, also der
Ja.
Kinderwunsch macht was mit der Sexualität, das ist so.
Genau. Also, aber ich meine, also was schon gut war, die Kinderwunschärztin hat mich dann auch angefleht, mir endlich eine gescheite Endokrinologin zu suchen, weil ich habe die Krebsnachsorge habe ich immer bei meiner Hausärztin gemacht. Dann hat sie gesagt, das kann die nicht. Du musst wirklich. Das ist ja schön, dass die diese. Also da gibt so einen Tumormarker, den hat die immer abgenommen. Sagt sie, ja, das ist ja schön, dass sie das macht, aber du brauchst eine gescheite Endokrinologin. Und dann habe ich das gemacht. Da bin ich auch bis heute in der Praxis. Und ich habe auch gemerkt, so auch diese Gewichtszunahme hat aufgehört. Also ich habe nicht Gewicht verloren, aber ich habe das gemerkt, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, der Sport, dass ich jetzt bei einer gescheiten Endokrinologin bin, die mich gut einstellt. Das hat alles total gut geholfen. Und ich denke im Nachhinein auch, allein dafür war der Kinderwunsch schon gut irgendwie, dass ich endlich mal jemanden hatte, nämlich Frau Dr. Mann, die so viel aufgedeckt hat und mich auch noch mal so motiviert hat, mir da auch eine gute Betreuung für die Schilddrüse zu holen und so, weil ich war komplett genervt von allen Ärzten, ja. Also im Nachhinein denke ich, ja, allein dafür war es ja schon gut irgendwie, dass mich das gezwungen hat, mich wirklich gründlich untersuchen zu lassen und wirklich auch ins Handeln zu kommen und nicht nur zu denken, ja, schade, das ist jetzt halt irgendwie doof. Ja. Ja, vielleicht auch, was hat mir geholfen? Ich glaube, das ist auch immer so eine Frage, die viele interessiert. Ich habe
Ja,
angefangen,
unbedingt.
Akupunktur zu machen und ich bin jetzt selber eigentlich gar nicht so, dass ich so, wie soll ich sagen, ich bin da eigentlich immer so ein bisschen skeptisch, was solche Sachen angeht. Aber ich glaube, also ich hatte dann so eine tolle Heilpraktikerin, die auch auf Kinderwunsch spezialisiert war und die kannte alle Kinderwunschzentren in München, die wusste schon genau, je nachdem, wo man herkommt, kannte sie auch schon so die Spezialitäten von den einzelnen Praxen.
Anna, aus Erfahrung weiß ich, dass wenn Frauen hier in dem Podcast sowas sagen, sie haben eine Heilpraktikerin, die ganz, ganz toll ist und auf Kinderwunsch spezialisiert ist, dann kommen E-Mails. Das heißt, erzähl einfach mal, das sind alles, also ganz wichtig an der Stelle, du hast es vorhin schon gesagt, es sind deine Erfahrungswerte, das ist jetzt hier kein Behandlungsplan, mach das und das und das. Es ist dein
Genau.
individueller Weg, wie du schwanger geworden bist ein zweites Mal. Gleichzeitig Sharing is caring. Also wenn du jemanden hast, dann kannst du ja mal kurz erzählen, wer das war, bei der du da in München warst, welche Heilpraktikerin.
Genau. Also, die ist in Allach. Die Münchnerinnen wissen das. Und die heißt Sophia Kafkolas, glaube ich. Also wir schreiben es am besten in die Shownotes, weil es ist, glaube ich, ein griechischer Name, den ich gar nicht gut aussprechen kann. Und ja, die hat eben auch, also das war halt irgendwie schön, weil wenn ich dir erzähle, Kinderwunsch und PCOS und so weiter, das kennt die alles und hat mir dann da halt auch super gute Tipps gegeben und hat eben dann auch immer, so je nachdem, in welcher Zyklusphase ich gerade war, war ich gerade in dieser 2 Wochen Wartephase, war ich gerade in der Stimulationsphase, hat die dann auch ihre Behandlung angepasst und ich habe das dann wirklich lange, lange gemacht und irgendwann, wenn ich mich dann nur auf diese Akupunkturliege gelegt habe, war ich schon so entspannt, weil ich schon so konditioniert war. Also im Grunde wahrscheinlich hätte es gereicht, wenn ich mich eine halbe Stunde einfach bei der hinlege. Aber ich hatte auch das Gefühl, so, die hat mir dann immer so gut zugeredet und auch so diese Akupunkturnadeln zu setzen, das tut ja schon so ein bisschen weh. Dann hatte ich oft das Gefühl, dieser kleine Schmerz, der holt mich auch so in meinen Körper und in den Moment und holt mich so aus meinem Kopf irgendwie raus. dass ich mal so richtig hier sein kann und so in meinem Körper sein kann. Also das, was man ja mit Sport auch manchmal so merkt. Und das hat mir irgendwie so geholfen, wieder aufzutanken in dieser Zeit, wo man so belastet. Und es war natürlich noch ein Termin mehr, noch eine Rechnung mehr, aber es hat sich, also wenn es halt geht, dann lohnt sich schon, finde ich, sich da auch so begleiten zu lassen oder auch so ein Coaching zu machen, wie du anbietest, weil das so belastend ist und man hat dann oft nur seinen Mann, mit dem man drüber redet, vielleicht noch eine Freundin, dass man auch, dass es auch so einsam macht irgendwie. Und ich glaube, so ein bisschen Fürsorge ist so wichtig, um überhaupt durchzuhalten. Ja? Das ist ja oft, sind ja oft viele Jahre und viele Behandlungen und viele Zyklen, die man da so durchhalten muss. Und da muss man schon wirklich, wirklich ganz gut auf sich achten und sich da auch die Unterstützung holen, dass man das überhaupt durchhalten kann.
Ja, es ist total
Ja.
schön, dass du es so sagst, Anna. Absolut. Also man muss es sich nicht noch schwerer machen. Ne?
Ja.
Also es ist eh blöd, dass man in dieser Situation ist. Und dann, wie du sagst, das ist ein Akt von Selbstfürsorge, dass man sich dann Menschen holt. Bei dir war es jetzt die Heilpraktikerin, die ja, die für einen da sind und
Ja.
dann da stützen, halten, unterstützen auch in dieser Zeit. Genau. Richtig schön.
Ja.
Ja.
Ja, deswegen, ich habe auch immer so gerne deinen Podcast gehört. Das war wirklich immer so auf dem Weg. Das war immer eine Folge, waren immer so Hin- und Rückweg eigentlich von mir bis zur Praxis. Und dann hat mich das auch so motiviert, weißt du, und wieder so und auch so die Hoffnung gegeben, dass das nicht einfach nur, ja, dass das nicht einfach nur alles umsonst ist. Ja, also da diese Termine zu machen, dahin zu fahren und auch so das. Gerade diese Interviewfolgen, wo man dann auch so gehört hat, so, ey, andere haben es auch geschafft und so. Man hat sich dann irgendwie halt so ein bisschen verstanden gefühlt. Und das fand ich immer ganz wichtig, weil es eben schon, ja, weil es schon einsam machen kann. Ich meine, ich bin jetzt nicht rumgelaufen, habe gesagt, hey, wir machen Kinderwunschbehandlung, aber wenn mich jemand gefragt hat, habe ich es natürlich erzählt. Aber ja, man ist trotzdem so, die Situation ist trotzdem sehr, sehr besonders, muss ich sagen.
Total. Genau, erzähl mal, wie es weiterging bei Frau Dr. Mann. Wie,
Genau,
was
also
hat
da,
sie dann empfohlen?
genau, dann ging wieder ein Jahr zu Ende. Also irgendwie, es war dann Ende 2021 und ich stand eigentlich da, wo ich vor einem Jahr angefangen habe. Also eigentlich nicht, aber weil ich ja so viel, eigentlich dieses PCOS so gut in den Griff bekommen habe und so, eigentlich habe ich ganz viel geschafft. Aber es hat sich, aber ich war halt immer noch nicht schwanger, deswegen hat sich es noch nicht so angefühlt. Und dann meinte sie, ja, so der nächste Schritt wäre jetzt eine Insemination. Und dann habe ich gesagt, nee, das sparen wir uns jetzt. Weil es gab keinen Hinweis, dass das irgendein Problem löst. Ja, weil wir hatten ja schon mal ein Kind und so und auch gemeinsam. Da habe ich gesagt, nee, das sparen wir uns jetzt. Ich möchte eine IVF machen und ich hatte dann eben auch in deinem Podcast ganz viel von diesem Thema sanfte IVF gehört, also dass man es wirklich im natürlichen Zyklus macht mit der Eizelle, die gerade reift. Und dann meinte sie, aber das funktioniert für ganz viele Frauen. Bei dir würde ich es nicht empfehlen, weil dadurch, dass ich diesen hohen AMH-Wert hatte durchs PCOS, hat sie gesagt, wahrscheinlich kriegst du mit einmal stimulieren wahnsinnig viele Eizellen, können wir alle einfrieren und dann hast du viele Kryoversuche und du musst aber nur einmal durch die Stimulation gehen. Und dann habe ich gedacht, und das fand ich irgendwie auch schon so toll, weil sie wirklich so auf mich geschaut hat und was. Also so, das war sehr individuell und nicht so Schema F, so machen wir das immer, hier ist dein Plan, viel Spaß dabei, sondern sie hat wirklich geschaut, was passt zu meinen Hormonwerten, hat mich da auch ganz gut abgeholt und mir das ganz gut erklärt, wie das für mich laufen könnte, was bei anderen ja wieder ganz anders, eben da ist ja jeder so individuell und deswegen ist es auch so wichtig, dass man in einer guten Praxis ist, in einem guten Kinderwunschzentrum, weil die einfach ganz anders nochmal auf den Körper und auf die Hormonwerte schauen können. Naja, so, also dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Und dann habe ich so ein Stimulationsprotokoll bekommen mit, was habe ich gekriegt, mit Gonal, also diese Spritze sollte ich nehmen und dann auslösen mit, wie habe ich das gemacht?
Wahrscheinlich mit Ovitrel, oder?
Genau, mit Ovitrell auslösen. Dann musste ich aber Orgalutran musste ich
Ja.
auch nehmen. Das hat aber, glaube ich, dann irgendwas unterdrückt.
Zum Bremsen wieder,
Ja,
genau, also du, dass
genau.
das gut getimt ist, genau. Das ist dann meistens so eine halbe Spritze oder sowas, oder ja.
Genau. Und es war damals so, ich glaube, mittlerweile hat sie ein eigenes Labor und alles, aber damals war es so, dass sie mit dem Kinderwunschzentrum Passing zusammengearbeitet hat. Das heißt, sie hat dann, ich musste dann da auch mich vorstellen, sie hat alles hingeschickt, meine Befunde, und sie hat auch das ganze Stimulationsprotokoll, das kam alles von ihr. Aber wir mussten uns da eben auch nochmal als Patienten melden. Und da auch noch einen Ultraschall musste ich da machen und dann alles, was die brauchen, auch für die Krankenversicherung, weil zumindest da hat eben dann die Krankenversicherung einen Teil übernommen von der Stimulation. Dadurch, dass wir dann eben nicht mehr in der Privatpraxis waren, sondern in dem Kinderwunschzentrum mit Kassenzulassung, konnten wir da zumindest mal einen Teil der Kosten von der Krankenkasse zahlen lassen. Genau, dann habe ich da alle meine und die ganzen Rezepte, die habe ich dann auch alle vom Kinderwunschzentrum gekriegt. Sie hat aufgeschrieben, was ich brauche, aber die haben mir die Rezepte gegeben, eben damit es auch zur Hälfte über die Kasse laufen kann. Und dann, ja, dann ging es im neuen Jahr, im Januar ging es dann los. So. Dann haben wir stimuliert und es hat dann auch wirklich, es war wirklich belastend körperlich. Es hat dann auch sehr gut funktioniert. Sie hat dann zwischendurch ein bisschen zurückgeschraubt, weil dann doch sehr viele Eizellen entstanden sind. Und dann eben, genau, dann kam eben dieses Orgalutran zum Bremsen. Und dann habe ich ausgelöst mit Ovitrell. Und zwischendurch eben immer wieder zum Ultraschall eben auch. Ja, und da musst du nebenbei noch arbeiten und so, aber dann auch immer Ultraschall, einmal bei ihr, dann im Kinderwunschzentrum in Pasing und dann, genau, dann ging es eben los mit der Entnahme.
Aber ganz kurz, Anna, genau, du hast es vorhin schon mal gesagt, aber die Frau Dr. Mann hat ja mittlerweile ihre eigenen Räumlichkeiten. Genau. Nur, dass das nochmal
Genau, also
einfach
Glück für
ist.
alle, die mittlerweile bei ihr Patientinnen sind, weil so, das hat echt, sie hat es echt gut gemacht mit der Zusammenarbeit mit Passing, aber es war natürlich schon auch mühsam, dann wieder dahin zu fahren mit ganz neuen Ärzten an zwei Orte Patient zu sein. Also das war schon und die kennen einen natürlich auch nicht so gut, ne? Muss man auch sagen, man fühlt sich dann schon nicht ganz so, also schon gut in guten Händen, absolut, das machen die auch alles gut, aber es ist halt was anderes, wenn man halt bei der Ärztin ist, wo mit der man ja so viel Zeit verbringt, auch ja, wenn man da dreimal die Woche zum Ultraschall hinfährt, dann irgendwann kennt man sich ja auch nach der Zeit. Ja? Also, und das hat man jetzt halt da nicht, wenn man da jetzt quasi nur eben einmal für die Eizellentnahme hinfährt und dann später halt für die Transfers. Genau, dann war Mitte Januar, war dann die Eizellentnahme und ich habe da schon sehnsüchtig drauf gewartet, weil also ich habe das schon gespürt, es waren so viele Eizellen, ich konnte kaum noch laufen. Und dann haben die wirklich 32 Eizellen entnommen.
Boah, das ist enorm viel.
Ja, das war, und
Krass.
das war auch, also es war körperlich extrem belastend. Und 20 konnten befruchtet werden. Es war keine ICSI, sondern ganz normale IVF. 20 wurden befruchtet. Aber da sieht man schon, dass das wahrscheinlich immer mein Problem war, dass es zwar irgendwie viel war, aber dass die Qualität irgendwie gar nicht
Naja, aber
so gut
drei,
war
also
oder so. Also
32 und 20 befruchtet ist schon gut.
schon, ja. Nee,
Also
nee,
das
ich,
ist,
genau, es war
ja.
halt auch genauso, wie sie gesagt hat, dass ich halt mit der einen Stimulation unglaublich viele Kryoversuche bekommen habe. Und die mussten auch, es gab dann natürlich keinen Frischtransfer. Wenn man so überstimuliert ist, dann sagen die, nee, das muss alles eingefroren werden. Und auch, weil es ja in Deutschland auch alles irgendwie kompliziert ist, wenn ich jetzt wahrscheinlich in Tschechien gewesen wäre, hätte man die alle 20 erstmal in den Inkubator gesteckt und hätte dann an Tag 5 die allerschönste Blastozyste rausgezogen. Und das darf man in Deutschland aber nicht. Ja, man darf die in diesem ganz frühen Stadium darf man die einfrieren, aber man darf nicht erstmal alle reifen lassen und dann sozusagen nur die Blastozysten einfrieren. Das geht leider nicht. Ja, das wäre halt schöner gewesen, weil dann kriegt man halt von Anfang an die beste. Und genau, und dann musste ich erstmal warten, dann musste ich warten, bis mein normaler Zyklus zurückkommt. Das hat auch lange gedauert. Ich glaube, das waren bestimmt 2 Monate, weil mein Körper halt auch so mit Hormonen vollgestopft war. Das hat dann 2 Monate gedauert. bis mein Zyklus zurückgekommen ist. Und dann durften wir den ersten Versuch machen. Dann haben die drei Eizellen aufgetaut. Eine davon ist an Tag 5, war noch übrig, war eine Blastozyste. Und dann haben wir eben den Transfer gemacht. Dafür musste ich auch nach Pasing fahren. Und das geht ja dann, und das geht dann ganz schnell, und das ist halt auch körperlich nicht belastend, weil ich habe dann auch gar keine Hormone mehr gekriegt, sondern klar, es ist zeitlich belastend, weil ich musste immer zum Ultraschall und immer Blut abnehmen, damit man halt auch genau weiß, wann der Eisprung ist. Und dann Tag 5 nach dem Eisprung war dann eben auch der
Transfer.
Transfer. Also die haben praktisch am Eisprung haben die dann die Eizellen aufgetaut, und an Tag 5 habe ich sie bekommen, damit im Grunde so ein natürlicher Zyklus nachgeahmt wird.
Und Progesteron.
Progesteron musste ich nach dem Transfer immer nehmen, genau.
Okay, ja, also auch die wunderschönen, tollen Kapseln, oder hast du es dir gespritzt?
Nee, ich habe die guten Kapseln gekriegt.
Guten Kapseln, ja.
Ja.
Alle
Eben.
Kinderwunschfrauen wissen, was gemeint ist. Marshmallows.
Ja,
Ja, boah,
das trifft's.
das ist
Ja.
echt dumm. Okay, ja, also genau, und dann hattest du den ersten Transfer.
Genau. Dann natürlich sehnsüchtig gewartet und daheim getestet und auch schon eine kleine Linie gesehen. Und dann war ich natürlich, hab gedacht so, oh, was bin ich für ein Glückspilz? Ich bin ein Sonntagskind. Und dann bin ich auch hingefahren, und ja, der Bluttest war auch positiv, aber hat schon gesagt, na, der HCG, der ist ziemlich niedrig, der muss jetzt schön ansteigen. Und dann nochmal hingefahren, und er ist auch ein bisschen angestiegen. Aber ich habe schon gemerkt, so, das ist alles nicht so, wie es sein soll. Und genau, dann habe ich auch Blutungen gekriegt, und dann wusste ich schon, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Und da war ich natürlich ultra traurig, weil ich schon so im Himmel war und habe gedacht, so, schauen jetzt die ganze Anstrengung, und jetzt hast du es direkt geschafft. Und oh, ja, und das hat dann schon echt wehgetan, und ich habe mich dann auch krank, ich habe dann halt in der Arbeit mich krank gemeldet und habe gesagt, hier, ich habe Magen-Darm, ich kann jetzt gar nichts machen, ich kann auch keine E-Mails beantworten. Ja, und eine Kollegin, meine Lieblingskollegin, die war dann irgendwann eingeweiht. Das war dann halt auch schön, weil man halt dann so eine Vertraute hat, die dann auch so mitfiebert und so. Und ich, ja, aber da war ich schon richtig traurig, muss ich sagen. Weil man ja so sehnsüchtig auf diese zweite Linie gewartet hat, und dann ist sie
Ja,
da, und dann.
vor allem bei dir ist es ja auch so, du weißt, also du kennst es ja so, ne? Du hast einen positiven Schwangerschaftstest und dann
Dann
kriegst du halt
kriegt
ein
man ein
Kind.
Baby.
Genau,
Ja.
so, ja. Und dann stellt sich raus, es ist diese, ja, eine biochemische Schwangerschaft eigentlich, ne?
Genau.
Ja,
Ja.
okay. Wie ging es dann weiter?
Ja, sie hat uns dann geraten, Frau Dr. Mann hat uns dann geraten, gar nicht zu warten, sondern direkt den nächsten Zyklus zu nutzen, weil sie sagt, ja, manchmal, wenn man dann sozusagen, wenn der Körper schon mal schwanger war, dann geht es manchmal ein bisschen schneller. Genau, dann haben wir das gemacht. Da war es dann auch schon Ostern, also es war dann schon so März, April. Haben wir gleich den nächsten Zyklus genutzt, auch eben wieder, ich glaube, vier Eizellen aufgetaut, eine war übrig. Und ich frag dann natürlich auch beim Transfer, und wie schaut's aus? Und dann sagt der Arzt, ja, das schaut gut aus, bisschen langsam, aber muss nichts heißen. So, okay, denk, ja, so gut. So eine Bummler-Blastozyste heißt ja nichts, okay. Und dann, ja, Transfer und auch diese 2 Wochen, oh, schrecklich. Also diese Wartezeit dann nach dem Transfer, wo man irgendwie sich auch dann echt zusammenreißen muss, nicht total im Google-Loch zu versinken, weil man tausend Sachen nachschaut und weil man irgendwie an nichts anderes denken kann. Und ja, also auch da hat mir dann die Akupunktur halt immer ganz gut geholfen, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, ich tue mir jetzt was Gutes, ich tue dem Baby was Gutes, ja, ich unterstütze irgendwie diesen ganzen Prozess, ohne dass es mich so belastet, sondern im Gegenteil, es entspannt mich. Also das waren immer so ganz gute Termine in dieser 2 Wochen Wartephase. Ja, und
Also noch mal ganz kurz, weil es geht ja fast allen Frauen so im Kinderwunsch, ne? Diese Hibbelphase ist tough. Und du sagst, also was dir gut getan hat, ist, was für dich zu tun. Also
Ja.
beziehungsweise die Akupunktur ist für dich und das Baby, aber einfach so, dass du dir was gönnst oder dass du
Ja.
dir was Gutes tust.
Genau. Oder zum Schwimmen gehen oder ja, so. Ja, so, auch so ein bisschen was, auch mit der Familie schöne Sachen machen, dass man halt so auch so versucht, so bewusst das Leben so ein bisschen weiterzuleben.
Voll, ja.
Ja.
Und sich ablenken mit schönen Sachen. Ich
Genau.
glaube, das bringt es auf den Punkt. Das sage ich auch allen meinen Klientinnen immer.
Ja.
Die Hebephase ist dafür da, um einfach das Leben wirklich zu genießen.
Ja, und man ist dann schon so und ich weiß immer nicht, man macht sich ja dann schon so, man träumt dann ja schon so und denkt so, ach Mensch, und jetzt wäre es November. Und ich habe auch im November Geburtstag, dachte ich, oh, das wird ein kleines Mädchen und dann kommt die auch im November und dann haben wir da alle Geburtstag, weil mein Mann hat auch im November Geburtstag und niemand möchte im November Geburtstag haben, weil es da immer dunkel und nass und kalt ist. Aber ich habe gedacht, so, ach, und dann wird das irgendwie mein süßes November-Mädchen. Und ich war ganz sicher, es wird ein Mädchen. Und ja, und man ist dann schon so. Ja, irgendwie, man ist so voller Freude und man ist gleichzeitig so vorsichtig. Und dann habe ich gedacht, Anna, wenn die Schwangerschaft jetzt nicht bleibt, dann bist du so traurig, egal ob du dich vorher gefreut hast oder nicht. Du darfst dich jetzt auch einfach freuen, dass du den Transfer hattest, dass du die Chance auf ein Baby hast. Und du bist nachher nicht enttäuschter, weil du dich vorher gefreut hast, sondern du weißt, dass es die Möglichkeit gibt, dass es nicht funktioniert. Und dann habe ich auch wirklich versucht, bewusst auch diese Hibbelphase zu genießen, ja, und auch so auch immer gut auf meine Eizelle einzureden und zu sagen, jetzt komm, jetzt bleib, wir sind so eine nette Familie. So schön bei uns. Und nicht zu sehr schon die Enttäuschung vorwegzunehmen, weißt du, weil die kommt so oder so. So, und das hat nicht immer geklappt, natürlich, aber es hat mir schon geholfen und ich glaube auch, was ich auch bei dir im Podcast gelernt habe, ist auch so ein bisschen, ja, so die Fakten von der Fantasie zu unterscheiden. Ja, also nicht schon so, also das war so ein wertvolles Tool und das war bei dir im Podcast eben auch immer wieder Thema, dass man sagt, ich fokussiere mich auf das, was jetzt wirklich ist und wirklich ist. Ich hatte einen Transfer und jetzt haben wir echt die Chance, dass wir ein Baby kriegen. Und nicht, ja, und das geht eh wieder weg oder das ist bestimmt negativ und so, weil das ist ja noch gar nicht passiert. Und das hat mir auch geholfen, so im Moment zu bleiben und nicht schon vorher enttäuscht zu sein.
Ja, gleichzeitig, genau. Ich glaube, das ist für jede Frau ein bisschen unterschiedlich. Also, was sie da braucht, welche
Ja.
Denkweise, ne? Ja, ob das jetzt das positive Denken ist und neutral oder manche Frauen, denen fällt es dann auch einfach schwer und die sagen, ach, das hat wieder nicht geklappt. Das ist doch dann. Also, dir wird es wahrscheinlich nicht besser gehen, wenn du die ganze Zeit denkst, oh, es hat wieder nicht geklappt, weil du dich da selber einfach mit runterziehst und. Es ist schon auch wichtig, dass wenn es dann wirklich nicht geklappt haben sollte, dass du gut in deiner Energie bist und in deiner
Ja.
Kraft, um wieder, ne, mit neuer Energie, neuer Kraft in den nächsten Zyklus reinzustarten. Und da kann man sich schon fragen, was ist da förderlicher? Und dann sind es halt eher so die Gedanken, wir schaffen das, ne, das hat jetzt geklappt oder ne, sich da einfach so ein bisschen lieber nach oben zu ziehen als nach unten.
Ja.
Ja.
Ja, auch, also ich habe dann auch so gar nicht, also ich habe dann auch gar nicht versucht zu denken, das hat jetzt auf jeden Fall geklappt, sondern eher so, was ist jetzt im Moment? Und im Moment hatte ich einen Transfer, ja?
Ja,
So,
das
und
ist gut.
das ist was Gutes.
Ja.
Und ja, aber ich hatte auch Tage, da war ich so einfach nur, weiß ich nicht, da war ich einfach nur wütend, ja?
Ja.
Und habe das auch nicht verstanden und habe gedacht, ja, warum? Warum muss ich das jetzt durchmachen? Also,
Und auf was warst du oder auf was oder wen warst du wütend?
auf alles. Ja, auf meinen, also auch ganz viel so auf meinen Körper. Also, da hattest du jetzt auch eine Folge dazu, weißt du, dass man so denkt, so, jetzt, ich hatte doch jetzt Krebs. Jetzt ist doch gut. Also, warum muss ich jetzt, wahrscheinlich hängt es zusammen, ne? Aber man denkt dann so, ich dachte, ich bin jetzt fertig mit schlechten Sachen. Ich dachte, jetzt passiert wieder was Gutes. Und dann, ja, auch so, ich habe dann auch zu meiner Heilpraktikerin mal gesagt, ich habe doch jetzt alle Hausaufgaben gemacht. Ich nehme alle Nahrungsergänzungsmittel. Ich mache Sport. Ich achte auf meine Ernährung. Ich mache eine IVF. Ich habe jetzt alle Hausaufgaben gemacht. Warum kriege ich kein Baby?
Ja.
Also so dieses Gefühl, man hat es nicht in der Hand. Ja, man macht alles, aber das Ergebnis ist nicht,
Planbar.
weißt du, das Ergebnis passiert nicht so, wie man es halt gewohnt ist. Man ist ja eigentlich gewohnt, Input, Output.
Genau, und das ist der tricky Moment beim
Ja.
Kinderwunsch. Ja. Viel hilft nicht immer viel.
Ja.
Wenn du jetzt da rückblickend nochmal kurz, wir wissen ja, du bist Mama zum zweiten Mal geworden. Und wenn du jetzt rückblickend da drauf schaust, du warst damals so verzweifelt, hast dich gefragt, warum, ich hatte doch Krebs, was, wieso das jetzt auch noch, ich mache doch alles schon, ne, diese Wut
Ja.
auch. Jetzt, wenn du da rückblickend auf all das drauf schaust, auf deine ganze Kinderwunschreise, wofür war das gut?
Also es war für ganz vieles gut. Es war gut dafür, dass ich mich besser um meinen Körper kümmere, besser um meine Schilddrüsenwerte, besser um mein PCOS, dass ich überhaupt weiß, dass ich das habe. Also, und es war auch, ja, ich weiß nicht, es war sicherlich auch gut dafür, dass man so eine ganz tiefe Dankbarkeit jetzt hat, ja, und auch der Jonas, der Kleine, der ist so, ich habe so eine Dankbarkeit und auch so gerade dieses Wochenbett, ich habe das so genossen, weil ich da so lange drauf hingearbeitet habe und ja auch weiß, wie schnell die Zeit rumgeht. Und so Neugeborene, die sind ja wie magisch, weil die sind einfach noch nicht ganz von dieser Welt irgendwie. Und es geht so schnell vorbei und da habe ich jede Sekunde, habe ich da genossen, ja. Und dafür war der Kinderwunsch sicherlich auch gut und ich weiß nicht, ob ich das schon gekonnt hätte, wenn ich jetzt einfach wieder schwanger geworden wäre, ne? Wenn, dann wäre das halt so, wie es ja eigentlich sein sollte. So, wir wünschen uns ein Kind, wir kriegen ein Kind. Aber ich habe dann doch, es hat mir schon geholfen, wirklich die Zeit und jetzt auch noch mich da immer wieder zurückzuholen und auch gerade wenn es anstrengend ist, wenn ich müde bin, zu denken so, jetzt atmest du mal kurz durch und schaust dieses Kind an und freust dich mal richtig, dass er da ist.
Ja, so geht es mir auch mit meiner Tochter, wirklich. Wenn es anstrengend ist, das ist immer so mein Mantra, es kommt sofort in meinen Kopf, dieses, überleg, was du dafür getan hast,
Ja.
was das für ein Weg war, dass sie jetzt hier ist. Und dann stellt sich so eine Dankbarkeit ein und dann, klar, es ist nicht einfach, Mama zu sein.
Nee.
Aber wenn du mit einer Wertschätzung und Dankbarkeit rangehst, dann wird es einfacher.
Ja.
Wie wäre dein Leben gewesen, wenn du diesen sekundären Kinderwunsch oder diese längere Kinderwunschzeit nicht gehabt hättest? Ist jetzt mal ein Gedankenspiel, ne? Aber was ist, wenn du
Ja.
direkt schwanger geworden wärst?
Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich habe oft gedacht, also auch gerade so diese Babyzeit, ich habe oft gedacht, ach, schau mal, wie schön. Jetzt hast du es noch vor dir. Also gerade als ich schwanger war, habe ich oft gedacht, schau, jetzt darfst du es noch erleben, sonst hättest du das jetzt alles schon längst hinter dir. Und ich meine, es ist jede Phase ist schön, ne? Also ich meine, ich liebe Babyphase, Kleinkindphase, liebe ich auch, aber finde ich anstrengend. Und dann so Kindergarten ist dann wieder, wenn die dann halt so mehr reden und so. Aber ja, ich habe oft gedacht, so, jetzt hast du da so lange drauf gewartet und jetzt kannst du es halt so richtig, jetzt kannst du dich so richtig freuen. Und auch beruflich war es dann tatsächlich auch, hat es dann auch ganz gut gepasst, weil ich dann ja auch schon länger irgendwie diese Führungsrolle hatte. Dann ist man da schon irgendwie wieder so ein bisschen mehr gesettelt. Das war eigentlich auch ganz gut, dass das dann nicht so direkt, ich sag mal, im ersten Jahr dann passiert ist. Es war mir auch egal tatsächlich. Also ich habe mir gesagt, du wirst nicht jünger, dir läuft die Zeit davon. Und dieser Wunsch steht jetzt über allem und beruflich muss es dann einfach irgendwie gehen.
Ja,
Ja.
schön, ja.
So, also ich habe das dann auch bewusst hinten angestellt, weil ich mir gesagt habe, ich kann das jetzt auch nicht ab, worauf soll ich jetzt noch warten? Also
Ja. Ja, voll. Was hätte das mit deinem, also angenommen, du wärst direkt schwanger geworden, wie wäre das mit deinem Körper weitergegangen, ne? Auch so mit, ne, du hattest diese Krebsdiagnose, dann das PCOS war bis dahin gar nicht diagnostiziert.
Ja.
Du hast nur gespürt, mit meinem Körper stimmt irgendwas nicht. Und angenommen, du hättest diese ganze Kinderwunschreise nicht gehabt. Angenommen, Jonas hätte sich so zack auf den Weg gemacht und so, wie wäre das weitergegangen mit deinem Körper? Was denkst du?
Ja, ich glaube, dass das, dass ich da niemals diese ganzen Tools bekommen hätte, sei es Nahrungsergänzungsmittel oder Ernährung oder irgendwas, die mir dann helfen, das zu managen. Also ich glaube schon, ich hätte wahrscheinlich auch noch weiter zugenommen, so. Also es ist, das ist eh immer so ein Thema, aber irgendwann kommst du auch in den Bereich, wo das auch einschränkt, ne? Also ich mache ganz viel, also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mich auch sehr viel mit dem Thema Body Positivity beschäftige und auch wirklich versuche, gut zu mir zu sein und auch meinen Körper gut zu finden und nicht immer nur zu versuchen, ihn kleiner zu machen. Aber irgendwo dazwischen heißt es ja auch, sich gut um sich selber zu kümmern, heißt eben auch, dass man sich eben um Sport kümmert, um Ernährung und so weiter. Ne? Aber das, und da hat es schon viel geholfen. Also ich glaube, so intensiv hätte ich mich nicht mit meiner Gesundheit auseinandergesetzt, wenn der Kinderwunsch nicht gewesen wäre. Und langfristig hätte mir das auch geschadet, ja.
Also bedeutet, du kannst jetzt durch das, dass du dich mit deinem Körper so intensiv auseinandergesetzt hast und was dir gut tut, mit deiner Gesundheit auch, du kannst eine bessere Mama sein,
Ja.
du hast eine höhere Lebensqualität
Ja.
und wir wissen es nicht, aber höchstwahrscheinlich auch eine längere Lebensdauer und bist auch im Alter wahrscheinlich fitter und präsenter für deine Kinder, als du es möglicherweise. Das wissen wir natürlich nicht, ne? Aber das könnte man ja davon vielleicht ein bisschen ableiten, weil du eine ganz, ja, eine viel innigere Beziehung zu deinem Körper aufgebaut hast.
Ja, es geht manchmal so ein bisschen verloren im Alltag,
Ja.
aber es ist immer ganz gut, sich da so zurück zu besinnen und auch so, auch gerade wenn man eben keine Lust hat, zum Endokrinologen zu gehen, dann weiß ich aber, es muss
Wofür?
sein und es ist
Ja.
wichtig und gerade die Schilddrüse, die wirkt sich auf alles aus und wenn die nicht gut eingestellt ist, dann,
Ja, das
also,
stimmt. Die Laune
ja,
geht in
also
den
das ist
Keller
tatsächlich
und
gar nicht
ja.
lustig und deswegen, da bin ich schon dankbar drum, dass ich das jetzt wirklich gelernt habe, dass ich eine gute Praxis gefunden habe, und dass ich da jetzt halt auch gelernt habe, ein bisschen mehr auf mich zu achten, auch wenn es keinen Spaß macht.
Ja, aber es ist wichtig für dich, für
Ja.
deine Kinder, für deinen Mann, ja. Also wir waren, glaube ich, beim zweiten Transfer, oder? Der hat auch
Genau.
nicht geklappt.
Nee, da war es auch so dünne Linie auf dem Schwangerschaftstest zu Hause. Und ich habe aber super früh getestet, auch weil wir sind übers Wochenende weggefahren und ich wollte wissen, ob ich dann Wein trinken kann oder nicht. Und dann hatte ich halt so eine ganz dünne Linie. Und nach diesem Wochenende war dann der Bluttest und der war dann schon negativ. Also da war es wirklich noch viel, viel kürzer. Und ja, also, dann hatten wir noch einen dritten Versuch und dann habe ich auch gesagt, sag ich, was ist denn jetzt? Und dann wurde ich zur Blutdiagnose, also zur Hämatologie geschickt, weil sie gesagt hat, vielleicht hast du eine Gerinnungsstörung und die Versorgung ist einfach nicht gut. Kommt raus, ich habe eine Gerinnungsstörung. Ist gut zu wissen, gerade wenn man längere Flugreisen unternimmt, ist auch vererbt. Also, okay, dann habe ich das gemacht. Dann hieß es also beim nächsten Versuch, ich muss Heparin spritzen und ASS 100 nehmen, um eben dieser Gerinnungsstörung entgegenzuwirken. Hat auch nicht geholfen. Dann, was haben wir dann noch gemacht? Ach so, genau, da hat sie noch diese Killerzellen untersucht. Und dann kam raus, die sind auch etwas erhöht und dagegen kann man eine Intralipidinfusion machen. Also dann war es wirklich so, ich habe sowieso alle meine Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ich habe Heparin gespritzt, ich habe ASS 100 genommen, ich bin eh ständig hingefahren für den Ultraschall, habe mich dann noch mal kurz vorm Transfer 2 Stunden da in die Praxis gesetzt, um diese Infusion zu bekommen. Und dann der vierte Versuch, da haben die schon angerufen also vom Kinderwunschzentrum Pasing, haben gesagt, das sieht alles nicht so gut aus, es ist jetzt nur noch eine Eizelle übrig, wir machen Transfer an Tag 3, weil was sollen wir die eine jetzt irgendwie länger im Inkubator lassen? Es ist egal, ob das eine Blastozyste wird oder nicht, wir machen eh nur die eine. Und da habe ich schon gedacht, oh nee. Nee. Also, So, und also und man hat dann irgendwann so unfassbar viele Dinge genommen und dann kam Versuch Nummer 5 und wir saßen eigentlich beide da, es waren auch noch, also bei Versuch Nummer 5 wurden dann, ich glaube, 4 Eizellen aufgetaut, Nummer 14, 15, 16 und 17. Also von meinen 20 befruchteten Eizellen waren dann 17 weg. Und wir waren so ausgezehrt, also auch dieses immer hoffen und dann ist man doch wieder enttäuscht und man ist dann auch so ausbehandelt. Also ich habe dann wirklich alles gemacht, was man machen kann. Es war alles untersucht, was man untersuchen kann. Und dann, na gut, so, also und dann bin ich hin am Tag vor meinem Geburtstag, am 18.11., der Tag vor meinem 38. Geburtstag. Und ich höre schon am Tonfall von dem Arzt, es ist was anders. Also sonst hat er immer gesagt, ja, die ist okay. Und an dem Tag hat er gesagt, oh, die schaut gut aus. Dann habe ich gedacht, so, das ist es jetzt. Und ich habe gesagt, das ist mein Sohn, das wird ein Junge. Und diesmal hat es geklappt. So, und ich war so sicher und es hat sich wirklich so anders angefühlt. Und dann, also, dann wieder UtroGest gestartet am 24.11. hat mein Mann Geburtstag, da habe ich dann schon getestet, obwohl es viel zu früh war, weil ich gedacht, auch oh, vielleicht kriegt er auch ein Geburtstagsgeschenk. Und ja, am 25. hat man schon eine leichte Linie gesehen auf dem Test und am 26.11. war Bluttest. Und ich hatte da von der Arbeit so ein Jahres-Kickoff, es war ja schon wieder Januar. Nee, es war November, stimmt, wir machen den sonst im Januar, wir haben ihn in dem Jahr im November gemacht. So, also Arbeitskickoff, was machen wir das nächste Jahr? So, und da bin ich morgens zur Kinderwunschärztin, also wieder Gott sei Dank für die frühen Öffnungszeiten. Und dann bin ich eben dahin gefahren und ab 14 Uhr, ich konnte überhaupt nicht mehr zuhören, was die Leute da erzählt haben. Ich habe so dringend auf den Anruf gewartet. Ich habe immer nur mit halbem Ohr. Und ich bin ja noch, ich bin die Abteilungsleiterin, ich muss also wissen. Ich muss mich also auskennen, aber ich war im Kopf ganz woanders und dann endlich klingelt das Handy. Ich mein Handy geschnappt, da aus diesem Raum gestürmt und dann hat sie gesagt, ja, HCG perfekt im Normwert. Och, ich dachte, also es war wirklich, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe mich so gefreut und dann habe ich meinen Mann angerufen. Dann bin ich zurück und meine Kollegin schaut mich schon so an und sieht schon an meinem Gesichtsausdruck. Und ich habe aber versucht, neutral zu schauen, versucht, mein Arbeitsgesicht zu machen. Ja, und dann, na gut, der restliche Tag habe ich auch nur zur Hälfte mitgekriegt, weil ich natürlich. Und dann bin ich aber furchtbar heiser geworden an dem Tag. Und abends, wenn dann jemand gesagt hat, hey, trinkst du gar nichts, habe ich mir gesagt, ja, du hörst ja, ich bin ein bisschen krank, aber ich hole mir gleich noch ein Glas Wein oder so. Oh, ich sag's dir. Und dann. Dann bin ich da halt wirklich, dann arbeitet man da und ist da so irgendwie sein Büro selbst und dann abends im Hotelzimmer schaue ich meinen Bauch an, der mittlerweile grün und blau war von den vielen Spritzen und habe aber gedacht, so, oh, guck mal, jetzt endlich hat sich's irgendwie gelohnt. Ja, und bei sie habe ich mir nochmal mein Heparin gespritzt und gedacht, ich mache das alles. Und dann, genau, und dann war es auch so, also die Schwangerschaft ist dann auch geblieben. Ich war dann auch von Anfang an eigentlich sehr zuversichtlich, weil es hat sich auch so ganz gut angefühlt, auch mit diesem HCG im Normbereich irgendwie das, ja. Und
Wow.
dann kurz vor Weihnachten sind wir dann entlassen worden aus dem Kinderwunschzentrum. Das ist ja auch, ich habe da noch Plätzchen mitgebracht und so, weil das ist ja dann auch irgendwie, ich weiß nicht, fühlt sich an wie wenn man Abitur macht, wenn dann die Kinderwunschärztin sagt, so, jetzt ist 12. Woche. Jetzt gehen sie zu ihrer normalen Frauenärztin und dann kriegen
Ja.
sie ihren Mutterpass. Das ist
Ja.
ja
Ja,
so, der
das ist so.
Mutterpass ist ja wie so eine Auszeichnung im
Genau.
Kinderwunsch.
Ja. Ja, und das ist ab da fängt, also so ging es mir auch. Diese Entlassung aus der Kinderwunschklinik war für mich auch so dieser Moment, ab jetzt bin ich eine normale Schwangere.
Ja.
Und jetzt, ab jetzt einfach alles, wird einfach alles normal.
Ja.
Wie bei anderen Schwangeren halt irgendwie auch. Es war halt ein anderer Start, so ein
Ja.
bisschen. Ja. Ich finde es total beeindruckend, was für eine Willensstärke du bei dem Transfer hattest und sagst, so und das ist es jetzt. Das ist unser Sohn. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Das wird jetzt so, das läuft jetzt so, Punkt. Ja, vielleicht hat sich da das, wie sagt man, so das Universum gekrümmt und alles jetzt
Ja.
so auf
Ich
einmal
meine,
hat alles geklappt, ja.
man hat eine 50-50-Chance, dass man richtig liegt, ob man einen Sohn oder eine Tochter kriegt. Aber so an dem Arzt war irgendwie, ich weiß, der hat halt, also so die Blastozyste sah halt schon anders aus. So die davor, die waren, also die haben mir dieses Grading nie gesagt. Also das gibt ja irgendwie so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, das haben die mir nie gesagt. Die haben immer nur so, ist okay
Ich wollte das zum Beispiel
gesagt.
auch gar nie wissen,
Ja.
weil dann macht man sich da schon wieder einen Kopf. Das
Voll.
ist, also das ist Quark, ja. Ich habe viele Klientinnen erlebt, die kein gutes Rating hatten von der Blastozyste, wo das Kind jetzt daraus entstanden ist und zu Hause
Ja.
sitzt und spielt, ja. Also da
Ja,
macht
und
man
die
sich.
schönsten, die werden dann vielleicht gar nichts.
Ja,
Na.
genau. Oder dann sagt man, boah, das ist die schönste Blastozyste und dann ist man danach immer richtig enttäuscht, weil es ja nicht geklappt hat und was soll man denn noch alles tun? Man hatte doch schon die schönste Blastozyste. Deswegen, wenn man es nicht unbedingt wissen muss, kann man auch sagen, ich will es nicht wissen.
Ja,
Ja.
genau. Also ich habe genau das und ich habe eben auch so viele Geschichten gehört von ganz tollen Blastozysten, wo nichts draus geworden ist und welchen, die irgendwie viel zu langsam waren oder so.
Man weiß es nie, ja.
Genau, man weiß es nie. Und ich hatte aber auch, ich habe auch irgendwie gespürt, also es sind tatsächlich auch immer noch die letzten drei Eizellen, die wären sogar noch eingefroren und ich habe aber immer gespürt, also es hat sich auch so ein bisschen so final angeht. Ich hab das gespürt, dass ich irgendwie fertig bin. Also so, das war auch so, ich so meine Kraft war dann wirklich zu Ende. Vielleicht hätte man noch mal nach einer Pause dann irgendwie noch mal den letzten Transfer gemacht. Aber ich habe dann schon gemerkt, weil da war es dann auch Ende 22 und Anfang 2019 ging das los. Also es waren dann auch wirklich ziemlich genau diese 4 Jahre voll. Zwei davon wirklich im Kinderwunschzentrum. Und selbst wenn ja so ein Kryoversuch sehr schonend ist, ja, für einen Körper, weil du bist komplett im natürlichen Zyklus. Klar, du musst diese Termine machen, es ist zeitlich aufwendig, aber du wirst nicht mehr stimuliert, kriegst keine künstlichen Hormone mehr. Mittlerweile hatte sich auch mein Zyklus super gut eingependelt, also auch durch dieses ganze PCOS-Protokoll mit den Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, hatte ich wieder einen super regelmäßigen Zyklus. Das war also auch total gut. Aber selbst wenn das körperlich nicht belastend ist, ist es, ach, ja, irgendwann hatte ich das Gefühl, so ich habe so die ganze Hoffnung, habe ich jetzt aufgebraucht erstmal. Die muss ich jetzt erstmal regenerieren. Und das war dann so. Und wir haben da irgendwie, ich habe gar nichts gesagt zu meinem Mann. Und dann saßen wir so kurz vor dem Transfer, waren wir irgendwie im Wirtshaus und meine Tochter hat, keine Ahnung, hat gestickert oder hat da irgendwas gemacht. Und dann schaut er mich an und sagt, ich glaube, ich kann danach nicht mehr. Er dachte, ja, ich glaube ich auch. So, und dann ist es natürlich auch wie so eine Traumgeschichte, dass es dann ausgerechnet auch funktioniert, ne? Das ist natürlich auch keine Garantie. Genau. Und die Schwangerschaft? Soll ich ein bisschen was über die Schwangerschaft auch erzählen?
Ja, wie war die denn?
Also die verlief erstmal super gut. Und ich dachte, ich muss das separieren, so bis zur 12. Woche spritzen. Und dann sagt die, nee, nee, bis zur 36. Und ich dachte, oh Gott. Ich glaube, das ist, oh Gott, Hilfe. Bin eh schon grün und blau. Okay, na gut, haben wir das auch gemacht. Also ich habe es dann auch manchmal vergessen, weil das hat mir dann auch irgendwann so wehgetan. Und dann sagt meine Schwiegermutter, die ist Krankenschwester, ja, du musst den Oberschenkel spritzen. Dann dachte ich, na, jetzt habe ich gerade gelernt, mir in den Bauch zu spritzen. So, naja, also so habe ich das auch noch gemacht. Und natürlich alles, was man halt sonst noch nimmt, Folsäure und so weiter. Und das war irgendwie ganz gut. Und ich hatte aber so ein bisschen. Ich habe mir oft nicht vorstellen können, dass ich einen Sohn kriege. Also, ich habe ja gesagt, am Anfang habe ich schon direkt gesagt, oh, das wird bestimmt ein Junge. Und dann habe ich aber gedacht, oh, ich bin so eine Mädchenmama, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Sohn haben kann. Und dann so um die 32. Woche, das war irgendwie Pfingstferien, also vor den Pfingstferien hat meine Frauenärztin gesagt, ja, warum ist denn der so klein? Lass es doch mal anschauen. Sage ich, naja, wir fahren nächste Woche nach Italien. Soll ich es jetzt gleich anschauen lassen? Nee, nee, danach, du musst dich eh in der Geburtsklinik anmelden, dann sollen die da mal drauf schauen. Okay. So, und dann waren wir da auch. Es war im dritten Orden. Dann saßen wir da auch. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt war er auch, also ich hatte immer ganz wenig Kindsbewegungen gespürt, auch weil er eben klein war und vorher war ein Plazenta, also ich habe ihn immer nicht so, er hat nicht so deutlich gestrampelt. Und dann, ja gut, dann haben die gesagt, ja, sie schreiben mal CTG und dann nach dem CTG haben sie gesagt, so, sie bleiben hier. Dann sage ich, ja, ich packe meinen Koffer und dann komme ich wieder. Nein, sie bleiben hier, ihr Mann packt den Koffer, sie müssen beobachtet werden, das CTG war nicht gut, er hat kaum noch Fruchtwasser. Wenn sich das jetzt nicht bessert, müssen wir Lungenreifespritze machen. Und ich denke so, um Gottes Willen. Ach, und dann saß ich da im Krankenhaus und dann habe ich mit einer Kollegin telefoniert und die sagt, jetzt redest ihm gut zu. Dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und dann war es auch wieder für was gut, weil dann habe ich ihm gut zugeredet und habe gesagt, Jonas, es tut mir jetzt wirklich, also wir wussten den Namen schon, habe ich gesagt, Jonas, das tut mir leid, dass ich am Anfang gedacht habe, ich will keinen Jungen, ich will dich wirklich dringend haben, du bist so willkommen. Und dann habe ich so eine Bindung zu ihm aufgebaut im Bauch, die ich davor gar nicht so gespürt habe. Weißt du, und dann habe ich irgendwie so eine feste, ja, so einen Bezug aufgebaut. Und dann haben die mich nach einer Woche entlassen und gesagt, ja, schau, wir überwachen dich jetzt und wir lassen den jetzt erstmal. Und dann musste ich halt zweimal die Woche zu überwachen. Aber danach habe ich ihn viel fester so im Herzen, also es klingt so kitschig, aber ich habe ihn dann so fest im Herzen gespürt. Und dann habe ich gedacht, siehst du, das war jetzt auch wieder für was gut. Jetzt hast du so eine ganz feste Bindung zu ihm und die spürt er auch. So, und dann haben sie mich überwacht und haben dann irgendwann gesagt, ja, also der ist winzig klein und gut, dass ich die ganze Schwangerschaft über ASS genommen habe. Dadurch ist die Versorgung, sonst wäre die Versorgung wahrscheinlich zu schlecht geworden, aber das war gut, dass ich das gemacht habe. Und ja, also der 37 plus 0 ist der geburtsreif und dann wird der geholt. Dann sage ich, 37 plus 0 ist ein Sonntag. Ach so, ja, dann machen wir Donnerstag davor oder Montag danach. Dann war ich echt ein bisschen stinkig, habe das auch meiner Frauenärztin gesagt, habe gesagt, das ist doch Willkür. Der ist doch versorgt, warum entscheidet da jetzt irgendwie irgendein Arzt im Krankenhaus? Dann sagt sie, ja, dann hat sie mir das eigentlich echt gut erklärt. Dann hat sie gesagt, ja, schau, jetzt geht es dem noch gut. Aber der wird nicht bis zum Ende der Schwangerschaft durchhalten. Wir sehen ja schon, dass die Versorgung nicht ganz optimal ist. So, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ist er draußen besser versorgt als drin. Und natürlich ist es ein bisschen Willkür. Ja, aber glaub mir, das ist für dein Baby das Beste. Das ist nicht zu früh für ihn. Das wird alles gut werden. Und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen besser verstanden. Und dann, genau, dann haben sie ein. Also 37 plus 1, ich habe mich dann für den Montag entschieden, weil ich dringend noch das Wochenende zur Vorbereitung wollte. Und dann haben sie den geholt und der war so klein, er hatte gerade mal 2 Kilo und der war so fit und der hat gleich geschrien und ich war so glücklich, ich habe den gehört und dann war ich. Und dann haben sie mir auch auf die Brust gelegt, dann war ich so glücklich, weil ich gedacht habe, oh schau jetzt. Jetzt ist der wie eine Babypuppe, aber so fit und so und dann, das war dann so ein gutes Ende. Aber so ein Kontrastprogramm zu meiner ersten Schwangerschaft, wo alles irgendwie so natürlich und praktisch von allein passiert ist und jetzt der Jonas, der irgendwie so viel medizinische Hilfe gehabt hat. Aber ja, also ich habe zwischendurch auch gedacht, so, oh, du brauchst so viel Hilfe. Das ist doch irgendwie auch, ja, ich hatte irgendwie wie so ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, so jetzt erzwingst du das so. Ja, erst mit der IVF und dann nochmal Krankenhaus und jetzt ist der so klein und so. Aber also jetzt ist er ja schon 2,5. Jetzt habe ich den Gedanken überhaupt nicht mehr. Jetzt denke ich, der hat uns gefehlt.
Ja, voll. Und
Ja.
es ist einfach so, das ist der Weg seiner Seele. Ja, die
Ja.
Erfahrung, die er halt machen muss, so ist sein Start ins Leben. Und auch das wird für irgendwas gut sein. Ja, es wird ein resilienter oder ist ein resilienter kleiner Junge.
Das ist er wirklich. Ja, aber und für mich war es auch gut, weil, also ich, ja, so diese ganzen Hürden, die ich da zu nehmen hatte, die haben mir eigentlich, also für beide Kinder, einfach nochmal so eine ganz tiefe Dankbarkeit gegeben. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie K.O. bin oder so, dann, ja, dann weiß ich es einfach noch viel mehr zu schätzen, dass sie da sind. Ja, das hat sicherlich schon ganz viel dazu beigetragen. Und ja, ich sag mal, dass das jetzt auch alles so ein gutes Ende genommen hat, ist natürlich auch so schön, so dass man diesen Kampf irgendwie nicht umsonst gekämpft hat.
Ja, so schön.
Ja.
Anna, du hast eingangs erzählt, du hast den Podcast gerne während deiner Kinderwunschzeit gehört und auch diese Reihe Mein Kinderwunsch. Und wenn du dir jetzt vorstellst, da hören jetzt viele, viele Frauen zu, die gerade noch auf ihrer Kinderwunschreise sind, mit dem ersten Kind, zweiten, dritten, wie auch immer. Was möchtest du den Frauen noch mit auf den Weg geben für ihre Kinderwunschreise?
Alles machen, was einem hilft, durchzuhalten. Ja.
Ja.
Wirklich, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und auch so, gerade und weil es eben auch einfach länger dauern kann, einfach wirklich immer gucken, was kann ich für mich und für meine Familie tun, dass es uns in dieser Zeit trotzdem gut geht.
Ja,
Ja.
so schön. Ich danke dir, Anna. Ich danke dir, dass du uns da mitgenommen hast. Ich habe dir total gern zugehört. Also vielen, vielen Dank, dass du hier in diesem Podcast deine Reise erzählt hast. Danke.
Ja, danke dir, dass ich da sein durfte. Und ja, ich kann dich nur bestärken, deine Arbeit weiterzumachen, weil das wirklich, das war so hilfreich und so eine tolle, ja, so eine tolle Unterstützung in der Zeit, einfach, dass man auch merkt, so, ich bin gar nicht alleine auf der Reise. Da draußen sind ganz viele zukünftige Mamas und ganz viele Frauen im Kinderwunsch, die jetzt auch dasselbe empfinden. Und es gibt auch ganz viele, die es schon. Ja, die schon sozusagen auf der anderen Seite sind. Und das gibt, hat mir immer wieder Hoffnung gemacht, dass man eben dran bleibt und dass es sich lohnt, durchzuhalten.
Ja, du Liebe, danke, dass du bis hierher zugehört hast und ich hoffe, du konntest dir viel mitnehmen aus dem Gespräch von Anna und ihrer Erfahrung und vor allem hoffe ich, dass du dir Mut, Hoffnung, Zuversicht mitgenommen hast, einfach weiterzumachen, durchzuhalten. Guck, dass du gut in deiner Energie bleibst, guck, dass du gut durchhalten kannst, dass du dir ja deine Themen anschaust. Und wenn ich dich auf diesem Weg begleiten darf, dann von Herzen gerne. Du kannst mit mir arbeiten, entweder im 1:1 Setting, du kannst mit mir 1:1 zusammenarbeiten. Du findest natürlich alle Links zu dem, was ich dir jetzt sage, in den Shownotes. Also 1:1 Coachings kannst du buchen. Du kannst sehr gerne, wie ich schon eingangs gesagt habe, meinen Rauhnachtskurs buchen. Du kannst dann im nächsten Jahr wieder bei Trusted Journey, das ist mein Online-Kurs, kannst du einfach schon mal für dich abspeichern, dass es auch einen Online-Kurs von mir gibt, den du nächstes Jahr dann wieder buchen kannst. Ich glaube, der nächste Run ist dann so im Februar. Und es gibt mein Journal noch, was dich 6 Zyklen begleitet durch deine Kinderwunschzeit mit Coaching-Impulsen, mit Reflexionsfragen aus der positiven Psychologie und aus meiner Coaching-Praxis, die dich auf jeden Fall wieder mehr bei dir ankommen lassen, die dir mehr Vertrauen schenken und dich auch in deiner Weiblichkeit gut verankern dürfen. Genau, und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ja, bin ich für dich gerne da. Und was auch noch wichtig ist, also wir haben über die Frau Dr. Mann gesprochen, da findest du in den Shownotes die Podcast-Folgen auch verlinkt und auch die Website von der Frau Dr. Mann und du findest auch von der Heilpraktikerin, von der Anna gesprochen hat, auch nochmal die Website unten in den Shownotes. Und ja, jetzt bleibt mir erstmal nichts weiter zu sagen, als dir schöne Weihnachten zu wünschen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in dem Rauhnachtskurs sehen, wenn du dir die Videos da anschaust. Und ja, schöne Weihnachten, rutsch gut rüber ins neue Jahr. Ich glaube, genau, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und dann hören wir uns 2026 wieder. Also fühl dich ganz fest umarmt und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.